den Atomausstieg zu vollenden, das wollten die sich nicht nehmen lassen. Das war dann einfach nur noch Kulturkampf. Kernenergie, das würde ja wieder bedeuten, sehr, sehr viel Strom zu haben. Diese Bestandskernenergie, die ist wirklich konkurrenzlos billig.
Frei heraus, der R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 14. Folge unseres R21-Podcasts. Heute geht es hier um das Thema Kernkraft. Und ich habe mir eine Expertin eingeladen, die das mitbringt, was Sie von unseren Gästen gewohnt sind, nämlich Substanz und Mut zur eigenen Meinung. Es ist die Historikerin Anna-Veronika Wendland. Frau Wendland beschäftigt sich als Wissenschaftlerin seit vielen Jahren intensiv mit Geschichte und Gegenwart der Kernenergie. Zum Atomausstieg hat sie eine klare Meinung und darüber werde ich gleich mit ihr sprechen. Davor noch ein kurzer Ausschnitt aus der aktuellen Kolumne, die der Leiter unserer Denkfabrik Andreas Rödder für die Verlagsgruppe Rhein-Main verfasst hat.
Kulturkämpfe sind kein Schaum auf der Welle, sondern die Tiefenströmung, die die Welle prägt. Der eigentliche Trick liegt darin, die bürgerliche Gegenwehr gegen linke Kulturkämpfer als Kulturkampf zu diskreditieren und als rechte Kampagne zu delegitimieren. Das ist nichts anderes als ein Kulturkampf, der mit dem Begriff des Kulturkampfs beginnt und dem Gegner die Begriffe aus der Hand schlägt, während die AfD sie dankbar aufhebt. Nun gehören zum Tango immer zwei. Statt sich ins Boxhorn jagen zu lassen, bloß keine Kulturkämpfe führen zu wollen, sollte sich insbesondere die Union der Realität stellen. Kulturkämpfe sind da. Und welche Sprengkraft sie besitzen, das sollte das Desaster um die Verfassungsrichterwahl deutlich gemacht haben. Statt das Problem jetzt aber einfach operativ abzuräumen, sollte die rechte Mitte die Polemik gegen den Begriff Kulturkampf als Kampfbegriff durchschauen und die Sache so adressieren, wie es gelingende demokratische Politik verlangt. Durch gut begründete und kontroverse Argumentation und mit selbstbewusster und robuster Zivilität. Wer Kulturkämpfer aber leugnet, wird sie nur umso schwerer verlieren.
Die Kolumne von Andreas Rödder und viele weitere aktuelle Texte unserer R21-Experten finden Sie auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de. Und jetzt ist mein heutiger Gast bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Anna-Veronika Wendland.
Ich freue mich.
Frau Wendland, die Zeit hat Sie mal als umstrittene Aktivistin bezeichnet. Was muss man als Technik- und Osteuropa-Historikerin vom Herder-Institut in Marburg denn tun, um sich so ein Label zu verdienen?
Ja, umstritten ist man ja rasch, wenn man Dinge tut, die nicht so erwartbar sind. Und das Umstrittene bei mir ist, dass ich als im Prinzip Linke, also aus der Linke stammender Mensch, mich auf Grundlage meiner Forschung, das war auch ein langer Entwicklungsprozess, für die Nutzung der Kernenergie in Deutschland ausgesprochen habe. Das ist schon mal an sich exotisch und dann wird man sehr schnell umstritten, weil man dann natürlich mit bestimmten Gruppierungen assoziiert wird, automatisch, die dasselbe fordern, wenn auch aus anderen Gründen als ich. In diesem Falle eben mit Rechtspopulisten. Und dann wird einem dieses Label sehr schnell angehängt. Der zweite Punkt, wo ich noch sagen würde, okay, hier gebe ich euch einen Punkt mit der Umstrittenheit. Es gab Zeiten, wo ich meine Position eigentlich in so der üblichen Presse und Medien eigentlich nicht landen konnte. In diesen relativ frühen Zeiten, als ich angefangen habe, darüber zu bloggen. Und da habe ich eine Zeit lang, ich glaube so ungefähr anderthalb Jahre lang, habe ich als Gastautorin Blogs bei Ach Gut geschrieben. Damals wusste ich aber auch, war ich auch relativ naiv und wusste nicht sehr viel über Guilt by Association. Und das ist eigentlich der Punkt. Na, also das, was ich da an Blogs geschrieben habe, war im Grunde dasselbe, was ich jetzt auch schreibe und was später dann sogar die Taz gedruckt hat. Aber 2016 oder 17 war das noch umstritten. Ne?
Es ist ja eigentlich spannend, dass eine Frage, von der man annehmen sollte, es ist eigentlich eine technische Frage, zu so einer ideologischen Frage wird. Sie haben jetzt gerade gesagt, man hat sie auch deswegen als umstritten bezeichnet, weil ja eigentlich die Pro-Atomkraft-Lobby eher in die rechte Ecke gerückt wird. Und es sei so ungewöhnlich, dass Sie als Linke für Atomkraft sind. Woran liegt das eigentlich? Man sollte doch meinen, das ist eine Frage, da geht es um Technik.
Ja, das hat damit zu tun, dass es eben nie, also mal grundsätzlich, also das ist jetzt eher als Technikhistorikerin gesprochen, technische Systeme werden nie nur als Technik verhandelt. Die sind in Gesellschaften und in kulturelle Systeme eingebettet und entsprechend natürlich geraten sie unter Umständen auch ins Spannungsfeld gesellschaftlicher Großdiskussionen. Und das ist mit der Kernenergie eben passiert. Die wurde dann irgendwann zum Großsymbol dieser epochalen Auseinandersetzung zwischen neuen sozialen Bewegungen mit Schwerpunkt Umweltbewegungen und, kann man sagen, etablierten Modell Deutschland, damals noch sozialliberalem Modell Deutschland, was halt auf sozialen Aufstieg durch Wachstum und unter anderem eben auch durch Kernstrom setzte. Das war sicherlich eine der fundamentalen Nachkriegsauseinandersetzungen in der Bundesrepublik, also wirklich in Westdeutschland. Ne? In der DDR ist es ja eine ganz andere Geschichte. Da spielte auch die Kernenergie in der Umweltkontroverse keine so bedeutende Rolle wie in Westdeutschland. In Westdeutschland, würde ich mal sagen, war es neben der Kontroverse über die Ostverträge eigentlich das große Spaltungsthema der Nachkriegsgesellschaft. Und entsprechend ist dann die Kernenergie halt auch irgendwann in so einen Kulturkampf reingeraten, in dem sich dann die Lagerbildung auch sehr stark nach so einer Links-Rechts-Orientierung herausgebildet hat. Und das war tatsächlich dann ab Ende der 70er Jahre neu. Dann ursprünglich war die Kernenergie bei Linken total beliebt. Das war eigentlich, könnte man sagen, die erfüllte fast dieselbe Funktionsstelle wie später dann die Erneuerbaren. Also als saubere Hoffnungsenergie und Grundlage von Vorstellungen über Energie in Überfluss, too cheap to meter. Also es gab, ich finde es sogar gerade als Historiker total interessant, wie viele Phrasendrescherei der 50er Jahre über die Kernenergie jetzt in der erneuerbaren Energiendebatte genau wieder, also teilweise wortwörtlich wieder aufkommt, ne? Also bis hin zu diesen unendlichen Energieverfügbarkeit, die überhaupt nichts koste und alle möglichen Instanzen, die angeblich keine Rechnung schickten und das in historischer Perspektive kommt einem das alles sehr bekannt vor.
Mhm. Spannend an Ihrer Vita ist ja, dass Sie ursprünglich aus der Anti-Atom-Bewegung kommen und jetzt eine der prominentesten Stimmen in Deutschland sind, die sich für die Kernkraft einsetzen. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel und wann kam es dazu?
Ja, zu dem Sinneswandel kam es eigentlich relativ spät. Also Anti-AKW war ich natürlich als junge Frau erstmal als junge Linke. Das gehörte sozusagen dazu. Sehr oft ging man, wenn man links engagiert war, genauso zu Hausbesetzer-Demos als auch zu Anti-AKW-Aktionen. Und bei mir war das allerdings dann sehr stark durch Tschernobyl beeinflusst. Also Tschernobyl hat mich schon stark politisiert und damals war ich noch nicht so weit. Da war ich noch nicht in Osteuropa unterwegs. Und entsprechend war ich noch nicht so weit zu differenzieren, auch dass es sehr, sehr unterschiedliche Verfahrensweisen mit Kernenergietechnik gibt und dass der Unfall von Tschernobyl ohne dass die Mängel des sowjetischen Systems auch überhaupt nicht denkbar gewesen ist. Das habe ich alles erst später, als ich dann ja auch vor Ort in Osteuropa unterwegs war, in der Ukraine, da habe ich das dann alles gelernt. Also ich habe dann erst danach ja noch in den letzten beiden Sowjetjahren dort studiert und da wurde mir einiges klar, was mir vorher nicht klar war, als junger Linker natürlich, über den Charakter dieser Form von Sozialismus dort in der Sowjetunion. Und der zweite große Schub, der mich da zum Nachdenken gebracht hat, das war dann erst wesentlich später, nämlich als ich im Zuge meines Habilitationsprojekts, also ein großes Forschungsprojekt über Kernenergiegeschichte, da habe ich dann ja auf mehreren Anlagen in der Ukraine und in Deutschland Feldforschung gemacht. Und erst da habe ich dann tatsächlich auch Kerntechnik wirklich so auf Tuchfühlung und sehr, sehr gründlich kennengelernt. Also ich wurde auch richtig gehend gründlich von meinen Leuten, die mich da als Beobachterin da teilweise monatelang auf ihren Schichten hatten. Ich wurde auch sehr, sehr gründlich, konnte ich lernen von denen. Und dieses erworbene Wissen habe ich dann halt eingesetzt in der aufkommenden Klimadebatte, ne, als dann darum ging zu fragen, ob das überhaupt so eine wirklich intelligente Idee sei, so wie in Deutschland vorgesehen, zuerst aus der Kernenergie und wesentlich später erst aus der Kohlekraft auszusteigen. Und ob es nicht, also spätestens 2015 kam ich auf diesen Gedanken, dass also, wenn unser Land Klimaschutzziele zumindest vertraglich sich verpflichtet, im Klimaschutzabkommen von Paris, die einzuhalten, dass das dann eher eine nicht intelligente Strategie sei. Und zusätzlich mit meinen dann schon erworbenen Kenntnissen, also wirklich in auch sehr, sehr gründlichen Basiskenntnissen über, wie eigentlich Reaktorsicherheit in diesen Anlagen gemacht wird, sozusagen. Erst da habe ich dann auch mich so weit gefühlt, also so weit kompetent gefühlt zu sagen, Leute, in einem Abwägungsprozess können wir uns Kernkraftwerke leisten. Also auch was ihre Sicherheit angeht, was ihr Risiko angeht. Wenn wir das abwägen gegen alle Alternativen, ist das immer noch ein sehr, sehr gutes System. Und das war eigentlich mein Argument. Also jetzt nicht Hurra, fliegende Fahnen und 100% AKW am besten, sondern tatsächlich zu sagen, in einer Abwägung, und das erwarte ich von Entscheidern, dass sie eine anständige Abwägung machen, müsste man eigentlich für ein System aus Kernenergie und Erneuerbaren optieren und nicht für das System, mit dem die, also das Betriebssystem der deutschen Energiewende, was ja de facto Erneuerbare plus fossil ist. Mhm.
Sie haben jetzt die Risiken und die Gefahren angesprochen. Ich habe dazu vergangene Tage mit Hans Hoffmann-Reinicke gesprochen. Der ist Physiker, hat lange auch in der Kernforschung gearbeitet, war später dann auch für die Internationale Atomenergiebehörde tätig. Und er sagt dazu Folgendes.
Wieso sollte diese Technologie riskant sein? Deutschland hatte während etwa 50 Jahre der jüngeren Geschichte Kernenergie. In dieser Zeit hat Deutschland, sagen wir mal, ein Viertel oder ein Drittel seines Strombedarfs aus Kernenergie bezogen. Es hat in dieser Zeit, also in diesen 50 Jahren Kernenergie in Deutschland, null Unfälle gegeben, wo Personen in Mitleidenschaft gezogen worden wären. Das ist sicher besser, als wenn man jetzt mit Kohlekraftwerken oder mit der Eisenbahn und solchen Dingen vergleicht. Dass vor so und so vielen Jahrzehnten in Tschernobyl ein Reaktor gebrannt hat, sagt nichts dazu aus, dass auch im Westen die Kernkraftwerke unsicher sein müssen. Im Westen hat es nie einen Unfall mit einem Kernkraftwerk mit dem Verlust von Menschenleben gegeben. Also auch Three Mile Island, was glaub, etwa 1979 hat es einen Meltdown gehabt in USA, in Pennsylvania. Es hat keine Opfer gegeben da. Und von diesen beiden Reaktoren ist heute wieder einer ans Netz gegangen und der Strom wird von Microsoft gekauft. Fukushima hat vermutlich ein Todesopfer in dem Kernkraftwerk gefordert, vermutlich einem Techniker, der da ertrunken ist. Also Kernkraft ist keineswegs eine Risikotechnologie.
Sagt Hans Hoffmann-Reinicke. Frau Wendland, das widerspricht dem Bild, das in Deutschland über viele Jahrzehnte von der Kernkraft gezeichnet wurde, oder?
Naja, ich habe das auch in den Diskussionen immer wieder gesagt. Der Begriff Hochrisikotechnologie ist falsch. Also wenn man tatsächlich den Risikobegriff ernst nimmt, das ist Schadenshöhe mal Schadenswahrscheinlichkeit, dann ist sowohl die Schadenshöhe niedriger, als man immer annimmt. Also Risikowahrnehmung ist auch was anderes als wirklich beobachtbare Risiken, die wir aus der Empirie berechnen können. Vor allen Dingen ist eben die Eintrittswahrscheinlichkeit doch so niedrig, dass wir dann tatsächlich insgesamt zu einem relativ niedrigen Risiko kommen. Ne? Auch wenn, und da kommt jetzt das Aber, das für diese Debatten soziotechnischer Art dann halt sehr wichtig wird. Leider entscheiden Menschen nicht nur nach dem, was ihnen an Daten vorliegt, sondern die entscheiden nach ihren Wahrnehmungen. Und in der Risikowahrnehmung sieht das so aus, dass Menschen immer, das liegt offensichtlich auch in evolutionär bedingt in ihren Genen sozusagen, dass sie disruptive, große, gut wahrnehmende, also so signifikante Ereignisse viel, viel stärker wahrnehmen als solche schleichenden Schäden. Und das ist der Grund, warum die ein Kohlekraftwerk, obwohl es wesentlich gefährlicher ist als ein Kernkraftwerk für die Menschen, und zwar ironischerweise in früheren Zeiten, als die Filteranlagen noch schlecht waren, ironischerweise sogar wegen seiner radioaktiven Emissionen. Also zusammen mit den Kohlefeinstäuben wurden da eben auch ziemlich viel Thorium noch in die Gegend geblasen. Und so gesehen waren wirklich in alten Kohlekraftwerken waren die radioaktiven Emissionen wesentlich höher als im Normalbetrieb, als die von Kernkraftwerken, weiß auch kaum jemand. Und all solche Dinge haben aber nicht dazu beigetragen, dass die Menschen ein Kohlekraftwerk in ihrer Nachbarschaft als echten Gesundheitsrisikofaktor wahrnahmen, ein Kernkraftwerk aber wegen dieser spektakulären Unfälle und natürlich nicht zuletzt auch, weil man die Kernenergie immer aus ihrer Geburtsstunde her rechnete, nämlich aus der militärischen Kerntechnik. Das Kernkraftwerk hatte als historische Hypothek die Atombombe. Das kann man nicht wegreden. Und bis heute gibt es viele Leute, die den Unterschied zwischen einem Leistungskernreaktor und einer Atombombe nicht benennen könnten. Das ist für die quasi dasselbe, dass das eine eine kontrollierte und das andere nicht kontrollierte Kettenreaktion ist, geschenkt, das unterscheiden sie nicht. Und das hat ungeheuer natürlich auf die Wahrnehmung der Kerntechnik Einfluss genommen, plus dann die beiden wirklich spektakulären, also neben TMI, das war schon sehr spektakulär, unter anderem deswegen, weil eine Woche...
TMI ist Three Mile Island.
Three Mile Island, unter anderem auch deswegen historische wirklich Ironie, kann man sagen. Irgendwie wenige Wochen vorher war ein Film in die amerikanischen Kinos gekommen, der hieß das China Syndrome. Es handelte von einem Kernschmelzunfall in einem Kernkraftwerk und dann passierte es wirklich. Also das war natürlich, so Koinzidenzen kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Und im Falle Tschernobyls und Fukushimas waren es eben große, wirklich große Reaktorunfälle, die aber, und das ist jetzt wichtig, das hat ja auch eben ihr Gewährsmann richtig festgestellt, die als Unfallursachen Geflecht und als Verlaufsform in unseren Kernkraftwerken nicht möglich gewesen wären. Die waren wirklich als diese Form von Unfallfällen war auf unsere Anlagen nicht übertragbar. Und das ist auch der zentrale Punkt, den ich da 2011, als ich durchaus noch kernenergiekritisch war, der mir da schon aufgefallen ist, ne, in der Reaktion der Regierung Merkel, dass ich dachte, wie, also man kann doch jetzt nicht eine Entscheidung fällen, 8 deutsche Kernkraftwerke vom Netz zu kloppen, während dieser Unfall sogar noch läuft in Fukushima, ohne eine Unfallanalyse abzuwarten. Also das hat einfach meine wissenschaftliche Denkweise wirklich berührt. Da habe ich mich sehr gewundert, weil ich ja die Merkel als Physikerin gekannt hatte und immer dachte, die sei, weil sie Physikerin ist für Kernenergienutzung, hat sie ja auch immer so geäußert. Und da war ich doch sehr verwundert über diese Art des Entscheidens. Ne? Also dieses ganz eindeutig rein politische Entscheiden, ne? Dass Merkel hat korrekt festgestellt, dass die Kernenergie in dieser Situation, in der Stimmung, die damals herrschte, ne, die man getrost mit etwas Abstand doch schon als ziemliche Hysterie bezeichnen kann in Deutschland, da hat sie die Kernenergie für politisch nicht mehr durchsetzbar gehalten und wollte einfach nicht ihr politisches Schicksal an die Kernenergie ketten. Sie hat sie dann auch für obsolet empfunden, also für verzichtbar empfunden und sie deswegen abgewickelt. Und das war zwar nicht konsistent mit Merkels Physiker-Ansätzen, da hätte sie tatsächlich die Unfallanalyse abwarten müssen, wäre dann zu dem Schluss gekommen, der Unfall war nicht übertragbar, folglich hat er auch keine Konsequenzen, jedenfalls nicht die Konsequenz, über die Konsequenzen hinaus, die ja getan wurden. Also es wurden ja Sicherheitsüberprüfungen gemacht und es gab dann ja auch noch ganze viele Verbesserungsunternehmungen, die dann in Kernkraftwerken auch nach Fukushima noch dann passiert sind. Aber das war nicht genug, um eine komplette Abschaltung zu rechtfertigen. Und da ist sie also von ihrem Physiker-Ansatz abgegangen und hat den rein parteipolitischen Ansatz gewählt. Und der war ja bei Frau Merkel durchaus schon vorher wahrnehmbar. Ne? Also wenn sie ein Thema für hinderlich erachtete, wurde es einfach ganz brutal abgeräumt und da wurde überhaupt auch nicht auf irgendwelche Parteitraditionen geachtet. Also bei der Wehrpflicht wurde das ja ähnlich gemacht. Die wurde dann auch für obsolet gehalten und wurde abgeräumt. Und so sollte man vielleicht einordnen, warum Merkel da so agiert hat. Ich bin ziemlich überzeugt, auch wenn sie ja sich da nicht mehr sehr viel zu geäußert hat, dass sie im Grunde ihres Naturwissenschaftlerinnenherzens nach wie vor die Kernenergienutzung für eine sehr kluge Sache hält, aber eben nicht als Politikerin. Ne? Wenn sie da sieht, ist nicht durchsetzbar, mache ich das auch nicht. Und selbst darin war sie durchaus in der Parteitradition. Ich erinnere daran, dass sie Wiederaufarbeitung, also die nukleare Wiederaufarbeitung, Kernbrennstoffkreislauf, ja auf ähnliche Weise in Deutschland relativ früh abgeräumt wurde, nämlich in diesem Fall von Ernst Albrecht in Niedersachsen, der eine WAA in Gorleben für politisch nicht mehr durchsetzbar erklärte und dann war es vom Tisch. Ne? Dann übernahmen das die Bayern und auch die sind daran bekanntlich mit Wackersdorf gescheitert. Das heißt, was ich damit andeuten will, das ist alles eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, in der es nicht, also in Deutschland auch nicht so richtig die Helden und die Bösewichte gibt, sondern man kann schon sagen, dass an dieser Atomausstiegsgeschichte eine sehr lange Geschichte war. Ne? Die hatte viele langen Vorlauf, lief dann gesetzestechnisch im Grunde ab 2002 und hat viele Väter und Mütter gehabt. Also auch CDU-Politiker standen und Politikerinnen standen an der Wiege dieses Atomausstieges. Das kann man tatsächlich schon nicht nur den Grünen in die Schuhe schieben, was allerdings wirklich Verantwortlichkeit der Grünen und auch der SPD ist, ganz eindeutig, dass sie natürlich das Agenda-Setting gemacht haben, dass sie den Diskurs gedreht haben gegen die Kernenergie und das dann auch als erste in Gesetze gegossen haben. Also Energiewende, Fördergesetze und Atomausstiegsgesetzgebung 2002, das stammt aus rot-grüner Feder und da liegt für mich nach wie vor die Kernverantwortlichkeit. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass dann alle Aktionen danach waren nur Modifikationen dieses Atomausstiegs. Es gab auch unter Merkel selbst 2010 nie einen Wiedereinstieg in die Kernenergie, sondern es gab nur eine Modifizierung der Laufzeiten.
Sie sprachen vorher von Hysterie. Warum konnte die denn gerade in Deutschland so um sich greifen? Auffällig ist ja, die Japaner, die dieses Unglück von Fukushima hatten, die sind nicht aus der Kernkraft ausgestiegen. Die Ukrainer, die das schreckliche Unglück von Tschernobyl hatten, sind nicht aus der Kernkraft ausgestiegen. Die Amerikaner mit Three Mile Island sind nicht aus der Kernkraft ausgestiegen. Warum haben all diese Unfälle in Deutschland in der kollektiven Psyche offenbar gravierendere Spuren hinterlassen als in den Ländern, wo die Unfälle tatsächlich passiert sind?
Ja, das würde ich sagen, das könnte man grob auf zwei Gründe zurückführen. Erstens tatsächlich, dass die Deutschen aus historischen Gründen ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Wir haben ja auch in Fragen der Pandemie das gesehen, dass also im Konflikt Sicherheit gegen Freiheit viele Deutsche, ich würde sagen auch eine Mehrheit der Deutschen, eher für Sicherheit optieren als für Freiheit und Eigenverantwortung und dann eben auch das Risiko, was mit Freiheit verbunden ist. Und das ist ein zweiter wichtiger Faktor, wenn man das mit Japan oder der Ukraine vergleicht, die Deutschen glaubten auch, es sich leisten zu können. Also in Deutschland gab es tatsächlich aufgrund dieses hohen Sicherheitsbedürfnisses und hoher Risikosensibilität in Umweltfragen, das hat auch noch andere historische Gründe, also nicht nur zwei verlorene Weltkriege, mehrere Inflationen und Zusammenbrüche, sondern auch die historischen Hintergründe der deutschen Angstgeschichten, die liegen natürlich auch in einer durchaus bürgerlichen Tradition der Moderne und Großtechnikkritik, die in Deutschland immer sehr stark ausgeprägt war, anschlussfähig bis tief in christliche Kreise der CDU. Und wenn man das jetzt zusammenschließt mit dem zweiten Faktor, man glaubt es sich leisten zu können, dann ist man, glaube ich, der Lösung auf der Spur. Ne? Also nämlich Angst alleine vor einer Technologie. Auch Ukrainer haben, also viele Ukrainer haben auch Angst vor Kernenergie. Viele Amerikaner oder Japaner sicherlich auch. Aber in diesen Ländern wird die Kerntechnik für nützlich und auch für nicht leicht ersetzbar angesehen. Während man in Deutschland, und das war, glaube ich, der Knackpunkt auch, warum das grüne Narrativ so irrsinnig erfolgreich war, in Deutschland hat man die Angstkommunikation mit dem Narrativ der leichten Ersetzbarkeit der Kernenergie verkoppelt. Ne, es hieß ja, das können wir ohne Probleme mit der Erneuerbaren machen und als Sicherheit haben wir hinten die gute deutsche Kohle drin stehen. Das war ja die zweite Message. Wohlgemerkt, als der Atomausstieg und die Energiewende erfunden worden in den 80er Jahren, zunächst mal von Grünen und Öko-Institutskreisen, da hat man nicht prioritär an CO2-Reduktionen gedacht. Da hat man immer damit gerechnet, dass über Jahrzehnte hinaus die fossilen, vor allen Dingen die deutsche Kohle, da als Sicherheit in diesem System noch mit drin ist. Die Stoßrichtung ging damals wirklich gegen Kernenergie und Öl, ne? Also gegen die diese Importabhängigkeit. Die deutsche Kohle war da überhaupt nicht im Fokus, auch nicht beim Öko-Institut oder bei den frühen Grünen. Und erst mit der Klimaschutzgesetzgebung und mit dem Kohleausstieg 2018/19 kam man natürlich ins Schleudern, ne, mit diesem Konzept, weil damit war so gut wie alle gesicherte Leistung aus dem deutschen System rausgeflogen und seitdem begannen vor allen Dingen die Kostenprobleme natürlich, ne. Und das deswegen kann man schon sagen, diese Vorstellung, die Kernenergie sei ersetzbar, so leicht ersetzbar, die stammt halt aus einer Illusion über die Leistungsfähigkeit der Erneuerbaren, die ja keine gesicherte Leistung sind, und der Gewissheit, dass man ja irgendwie immer doch noch diese fossile Option habe, ne? Und beides ist jetzt schwer in Frage gestellt. Und das ist de facto, jetzt ist das die Situation, in der wir uns aktuell befinden.
Wie erklären Sie sich denn, dass aus der Klimaschutzbewegung da nicht mehr Impulse kommen in Richtung Kernkraft? Also wenn man davon ausgeht, dass der menschgemachte Klimawandel eine existenzielle Bedrohung für uns ist, dann müsste man doch sagen, whatever it takes, wenn wir eine CO2-freie Form der Energieerzeugung haben, sollten wir die auch nutzen. Aber das ist ja zumindest in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Also ich habe von Luisa Neubauer und Co. noch nie irgendwo gehört, dass sie für die Kernkraft sich in die Bresche werfen.
Nein, das ist ganz eindeutig. Da folgen sie dem grünen Ansatz. Und außerdem ist das auch leicht erklärbar, auch durchaus durch Kapitalinteressen der erneuerbare Energienindustrie und Betreiberseite. Denn für die lohnt sich dieses Geschäft nur, wenn Erneuerbare politisch zum Selbstzweck erklärt werden. Und diese ganze deutsche Energiewende-Geschichte versteht man auch nur, wenn man diese Selbstzweckhaftigkeit des Instruments erneuerbare Energien sich anschaut. Denn prinzipiell sind erneuerbare Energien ja für etliche Anwendungen eine wirklich gute Sache, ne? Also kein ernstzunehmende Fachperson würde bezweifeln, dass Sonne und Wind wirklich ganz gute Fuel-Saver sind, ne? Also die sparen wirklich fossilen Brennstoff ein. Das ist ein Faktum. Das Problem beginnt da, wo wenn Politiker anfangen zu sagen, wir definieren jetzt, was hier gebaut wird, und dann eine Technologie zum Selbstzweck erklären. Und das ist tatsächlich in Deutschland mit den Erneuerbaren, also mit Sonne und Wind passiert. Also mit der Definition, dass unsere Energiewende vor allem auf Sonne und Wind zu basieren hat. Und damit handelt man sich eben ein Problem ein. Denn in anderen Ländern sind natürlich die Erneuerbaren wesentlich besser aufgestellt, weil die sehr viel Wasserkraft da noch im System haben. Und das ist gesicherte Leistung, zumindest zum Teil, ne? Also Staudamm-Wasserkraft ist gesicherte Leistung. Bei Laufwasser ist es auch jahreszeitbedingt. Aber man kann festhalten, andere Länder haben ein wesentlich günstigeres erneuerbaren Energienportfolio, als Deutschland das hat. Und trotzdem hat gerade Deutschland sich kapriziert, dass das dann 100% der Stromversorgung ausmachen soll. Und sowas geht halt schief. Also wenn man so eine Selbstzweckdefinition dann ansetzt, dann bringt man sich in Schwierigkeiten. Und das ist da leider passiert. Wenn die Deutschen einen gemäßigten Pfad begangen hätten, der da also nicht auf Green Energy, sondern auf Clean Energy aus ist, also wirklich auf Emissionsarmut aus ist und dazu noch drauf guckt, wie viel kostet uns das, dann hätte natürlich alles dafür gesprochen, Bestandskernenergie zu hegen und zu pflegen, weil die vor allen Dingen, weil die halt die Anlagen abgeschrieben sind, auch so billig ist. Ne? Mhm. Und da hat man sich wirklich ins Knie geschossen mit diesem Atomausstieg, mit dem man sich letzten Endes wirklich um die gesicherte Leistung, die gleichzeitig klimafreundlich ist, gebracht hat und sich auf diese Weise selbst halt in die Sackgasse getrieben hat, dass jetzt die gesicherte Leistung, also im Augenblick ja nur noch fossil bereitgestellt werden kann oder eben über Import von Atomstrom in geringerem Maße.
Sie würden also, habe ich Sie richtig verstanden, plädieren für einen Mix aus Kernkraft und Erneuerbaren?
Ja, das war halt mein Plädoyer. Erstens mal habe ich gesagt, in einer kontrafaktischen Argumentation könnte man, wenn man jetzt berechnen würde, was wäre passiert, wenn man 2002 keinen Atomausstieg, sondern einen Kohleausstieg beschlossen hätte. Sprich, man hätte die Erneuerbaren genauso gefördert, wie man das getan hat. Hätte die aber auf dem Atomstromsockel, auf den 30% Atomstrom, die wir damals im Netz hatten, hochlaufen lassen, ne, dann sähe natürlich jetzt unser Emissionsbild da in der Stromwirtschaft wesentlich günstiger aus. Als, ne, also ich schätze mal, wir wären da jetzt wahrscheinlich bei 150 Gramm pro Kilowattstunde im Jahresdurchschnitt und de facto sind wir bei irgendwo, liegen wir bei 300 Gramm und damit immer noch immer 10-mal dreckiger als Frankreich zum Beispiel.
Und wir das haben ja ist da einen... Und wir haben ja tatsächlich eine der schlechtesten CO2-Bilanzen in der Stromerzeugung in Europa. Also es gibt einige osteuropäische Länder, genau in der EU. Europa. Es gibt ein paar osteuropäische EU-Staaten, die noch schlechter sind, Polen beispielsweise. Aber Westeuropa eigentlich komplett hat eine bessere CO2-Bilanz in der Stromerzeugung als wir. Das heißt, die Energiewende, die wir seit 25 Jahren jetzt umsetzen, die hat uns nicht nur mit die höchsten Verbraucherstrompreise beschert, sondern auch noch dafür gesorgt, dass unsere Stromerzeugung, sagen wir mal, überdurchschnittlich klimaschädlich ist.
Ja, jedenfalls, sie könnte wesentlich sauberer sein, hätte man das anders gemacht. Und warum hat man es nicht anders gemacht? Weil man auch dieser Vorstellung erlegen ist. Und damit sind wir wieder bei diesem Selbstzweckkonstrukt. Die Doktrin war immer, alles, also jeder Euro, den wir für die Kernenergie ausgeben, ist ein Euro, den wir nicht für Erneuerbare ausgeben können und somit ist das klimaschädlich. Das ist übrigens auch das Denkkonstrukt der Klimabewegung, also Luisa Neubauer und andere, ne? Die haben tatsächlich, oder Claudia Kempfert hat das als Teil der Scientists for Future Bewegung, ja, hat sogar ein Paper für diese Leute geschrieben, in dem einfach letzten Endes auf dieser Selbstzweckbasis argumentiert wird. Und natürlich, ne, wenn man 100% Erneuerbare anstrebt und sagt, das ist auch das Erstrebenswerteste für unsere Gesellschaft, dann hat logischerweise Kernenergie da keinen Platz mehr. Das ist dann so eine Zirkelschlussargumentation, ne? Also Kernenergie ist überflüssig, weil wir sie für überflüssig erklären. Und Kernenergie ist schlecht, weil eine Investition in Kernenergie würde ja bedeuten, dass dieses Geld nicht den Erneuerbaren zur Verfügung steht. Das ist eine ganz simplizistische Argumentation, die darauf hinausläuft, dass man halt so ein gut-böse Schema aufmacht und nur, also es ist nur mit Erneuerbaren erlaubt. Ne? Alle anderen Klimaschutztechnologien sind pfui, also auch Carbon Storage ist, also CCS, also CO2-Abscheidung und Lagerung ist ja auch kein Thema, denn das gilt dann alles immer als Tech-Fix, der einen eigentlich von dem eigentlichen Ziel und im Hintergrund steht natürlich noch ein anderes Ziel, nämlich, dass man die Leute dazu anregen will, zu sparen, statt Strom im Überfluss zu haben. Das steckt natürlich außerdem noch dahinter, ne? Das nach wie vor in den Köpfen halt drinsteckt. Umwelt schützen können wir nur, wenn wir auf Wachstum verzichten. Ne? Und diese Degrowth-Idee, die steckt natürlich auch dahinter. Denn Kernenergie, das würde ja wieder bedeuten, sehr, sehr viel Strom zu haben. Und wenn man die Anlage dann halt lange genug betreibt, ist der auch sehr günstig. Und eigentlich will man das gar nicht. Wenn man zum Beispiel jetzt den Vorschlag macht, in diesen immer häufiger zu erwartenden Hitzewellen wäre ja Gebäudeklimatisierung mit Klimaanlagen, sprich Strombetrieben, im Grunde dem Wärmepumpenprozess nur umgekehrt, wäre das doch eine gute Lösung. Dann wird erstaunlicherweise das abgelehnt, weil das zu stromverschwenderisch sei. Spätestens da sieht man, dass es hier genauso wie in diesem alten Cleavage Kernenergie gegen Erneuerbare, da geht es einfach darum, dass Technologien als Symbole eingesetzt werden für einen eigentlich ganz anderen Diskurs, nämlich wie wollen wir leben und was ist gut für uns als Gesellschaft. Und da steht dann hinter dem Kernkraftwerk und der Klimaanlage dieses Image, das hätte was mit Stromverschwendung, eigentlich so einem American Way of Life zu tun, den wir eigentlich gar nicht wollen. Und das wird, spätestens da wird es für Historiker hochinteressant, weil man da halt sieht, dass da auch teilweise in den Öko- und in diesen Degrowth-Narrativen ja auch noch etliche anti-amerikanische Sentimente mitschwingen, ne? Also gegen den Konsumterror, den die Amerikaner zu uns gebracht hätten. Und in dem Diskurs über Kernkraftwerke sieht man übrigens erstaunlicherweise auch antifranzösische Ressentiments auftauchen, die man auch vergessen glaubte, aber die dann plötzlich wieder reproduziert werden, wie diese laxen, unfähigen Franzosen, die so schlampig mit ihren Anlagen umgehen und alles möglich nicht können und das ist alle auch irgendwie alles so schlecht und ne, diese Leute merken gar nicht, dass Frankreich im Prinzip jeden Tag die Leistung von zwei Kernkraftwerksblöcken zu uns rüberschiebt.
Sie haben gesagt, die Frage, was ist gut für unsere Gesellschaft, schwingt damit. Was ist denn gut für unsere Gesellschaft? Kann eine Gesellschaft prosperieren mit wenig Energie? Gibt es da irgendwelche empirischen Beispiele dafür, dass man sagt, es gibt prosperierende Gesellschaften, in denen Wohlstand und soziale Sicherheit erhalten wird bei sinkender Energienutzung?
Nein, also wenn man als prosperierend definiert, dass man das an bestimmten Indikatoren festmachen kann, also bestimmten Konsumdaten oder Lebenserwartung oder Zustände von Bildungs- und Gesundheitssystemen und von Warendiversität, ne, das sind ja häufig solche, also zum Beispiel wie weit ausdifferenziert ist zum Beispiel ein Warensortiment, auf das Menschen zurückgreifen können als Konsumenten. Wenn wir uns diese Dinge als Indikatoren anschauen, dann ist Wohlstand ganz eindeutig eng korreliert mit hohen Energiebedarfen. Wenn man sich natürlich andere Indikatoren anguckt, und das machen natürlich gerade die für Degrowth argumentieren, sehr stark, also allgemeines Glücksbefinden oder bestimmte Werteordnungen, die Menschen angeblich hätten. Und damit wird dann argumentiert, dass sie auch ohne diese anderen, also dass sie eigentlich mit diesem nicht unbedingt Wachstum bräuchten, um ein qualitätvolles, glückliches Leben zu führen, dann sieht das natürlich durchaus anders aus. Das muss man dazu sagen. Das kommt sehr darauf an, welchen Indikator man da ansetzt. Aber wenn man die harten Indikatoren nimmt, ne, also diese Konsum-, Lebensstandard-, Lebenserwartungs-Indizes, dann sieht man eindeutig, dass das mit hohem Energieumsatz korreliert. Und dann kann man danach fragen, löst man dieses Problem, ne, weil bislang hatte das natürlich, korrelierte das aus mit hohem CO2-Ausstoß. Und dann kann man natürlich jetzt danach fragen, kann man hier ansetzen und welche Technologie ist dann eigentlich das Mittel der Wahl? Und da habe ich eben argumentiert, die Kernenergie ist deswegen ein Mittel der Wahl, ne? Also ist ja nicht das Einzige, aber es ist ein sehr überzeugendes Mittel der Wahl wegen ihrer Energie- und Leistungsdichte, weil sie extrem rohstoffsparsam, platzsparsam ist und als solche eben tatsächlich eigentlich nachhaltiger ist, ne? Wenn man übliche Nachhaltigkeitsbegrifflichkeiten ansetzt, ist sie eigentlich nachhaltiger, weil sie einfach von allem viel, viel weniger braucht als andere Energietechnologien. Das ist das sogenannte ökomodernistische Argument, dass also Ökomodernisten sagen, wir lösen diese Probleme mit Entkopplung von Energieumsatz und Emissionen. Also wir sorgen über technische Lösungen dafür, dass die Emissionen runtergehen, obwohl wir sogar noch mehr Energie umsetzen werden, weil nämlich außer uns noch andere Gesellschaften in der Welt auf unseren Standard kommen möchten. Und das geht nach meinem Dafürhalten nach wie vor nur mit einem in den Industrieländern zumindest signifikant hohen Kernenergieanteil. Alles andere lügt sich an irgendeiner Stelle in die Tasche. Also wenn ich mir anhöre, dass Leute mir sagen, die ganze Welt sei binnen weniger Jahre komplett aus Erneuerbaren versorgbar, dann gucke ich mir diese Studien oder diese Papers dann an und dann sind da solche wirklich so unrealistischen Randbedingungen, die dann da angesetzt werden oder die Fallstudien, die da zitiert werden, wo es angeblich funktioniert im Kleinen, das sind dann immer so sehr, sehr umgrenzte kleine Bevölkerungszahlen oder Inseln oder kleine Gemeinden, wo man das ausprobiert hat. Aber wenn man das auf dem Weltmaßstab durchsetzen wollen würde, würde das allein für den Rohstoffbedarf dieser Systeme bedeuten, dass überhaupt nicht genug von diesen Rohstoffen in dieser Zeit gefördert werden könnte.
Der Trend international ist ja sowieso ein ganz anderer als in Deutschland. Ich habe auch über die Frage mit Hans-Hoffmann Reinicke gesprochen, den wir vorher schon mal gehört haben. Er sagt dazu das hier.
Mit dem Ausbau der künstlichen Intelligenz und des ganzen Internets wird der Strombedarf in der Zukunft weltweit nochmal enorm ansteigen. Und die einzige Antwort darauf ist Kernenergie. Gerade die großen künstlichen Intelligenzanbieter, die kümmern sich darum, dass Kernkraft aufgebaut wird. Was denn sonst? Ja, also wir können sicher nicht mit Windmühlen arbeiten. Also es ist ein enormer Boom an Kernkraftwerken zu erwarten. Möchte man vorsichtig sagen, vielleicht eine Verdopplung der heutigen Zahl der Kernkraftwerke von etwa 400 im Lauf der nächsten 15 Jahre, sagen wir mal.
Eine Verdoppelung, halten Sie das für realistisch?
Ja, da muss ich ein paar Caveats, würde ich da einziehen. Erstens mal würde ich sagen, es gibt Regionen auf der Erde, wo man sowas mit Erneuerbaren machen kann. Also ich erinnere an Arabische Halbinsel, die bauen gerade ganz intensiv jetzt, also die denken schon an ihr Nachölzeitalter, wollen groß einsteigen in die KI-Industrie, also mit Datenzentren. Und die setzen bekanntlich, also Vereinigte Arabische Emirate haben auch ein Kernkraftwerk, ein großes, gebaut. Und gleichzeitig aber setzen die sehr stark auf Solarenergie, weil bei ihnen funktioniert das auch. Ne?
Also aber sie was machen haben die dann nachts?
Geografischen, ja, die regeln das dann über ganz große Batteriespeicheranlagen plus Kernenergie natürlich. Das ist kein Zufall, dass sie sich ein Kernkraftwerk mit 4 Blöcken da an die Küste stellen. Ne? Das ist natürlich diese Langfristerwägung. Und so gesehen würde ich sagen, es gibt Regionen in der Welt, wo man mit Erneuerbaren sehr, sehr weit kommt. Ne? Wasserkraft ist eine zweite Einschränkung. Ich würde sagen, genauso viele Datenindustrie, wie sie sich jetzt versucht, in Kernkraftwerke einzukaufen, versucht sich auch in Wasserkraftwerke einzukaufen. Und Wasserkraftwerke sind von Kapitalintensität ähnliche Unternehmungen wie Kernkraftwerke. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einen Boom, und in China deutet sich das auch schon an, wir werden einen Boom dieser Großbauten wahrscheinlich bekommen. Also Kernkraftwerks, Energozentren mit mehreren Blöcken, aber auch große Wasserkraftwerke wird womöglich wieder kommen. Und warum ich sage womöglich? Es gibt zwei Einschränkungen. Die eine ist, es könnte eventuell nochmal zu disruptiven Entwicklungen bei der KI kommen, dass sie wesentlich weniger Energie benötigt. Das ging ja schon mal so durch die Presse mit dem chinesischen Ansatz, der wesentlich weniger Energie verbrauche als diese amerikanischen Large Language Modelle. Und der zweite Constraint ist tatsächlich die Kosten neuer Kernenergie. Also da, wo sich jetzt die Datenzentren einkaufen, das sind alles bestehende Kernkraftwerke, die Laufzeit verlängert werden. Diese Bestandskernenergie, die ist wirklich konkurrenzlos billig. Die produziert wirklich auf dem Level von der Windkraft. Das Problem ist, dass man die Neubau-Kernenergie, dass man da den Preis runterkriegt. Und da gibt es etliche Erfahrungen eben, die dafür sprechen, dass man das kann. Also solche hochstandardisierten Konvoi-Bauweisen, wie die in Asien üblich sind, das ist bei den Großanlagen sicherlich das Mittel der Wahl, um die Kosten zu senken. Und daneben kommen dann noch ganz andere interessante Entwicklungen. Das ist vor allem diese Small Modular Reactor Geschichte, die sehr stark darauf abzielt, also kleinere Einheiten maßgeschneidert für Industriezentren, Industrieparks zu bauen.
Sie haben gesagt, günstig sind vor allem Bestandsanlagen. Ein bemerkenswerter Aspekt beim deutschen Atomausstieg, manche würden vielleicht auch sagen ein Skandal, ist ja, dass die Kernkraftwerke bei uns nicht nur den Betrieb einstellen mussten, sondern dass man es dann auch wahnsinnig eilig hatte, die Dinger zu demontieren. Ich habe darüber mit einem Mann aus der Praxis gesprochen, vor einigen Tagen, nämlich mit Manfred Haferburg. Wem der Name nicht sagt, ich kann seinen Wikipedia-Eintrag empfehlen. Der Mann hat eine unglaublich interessante Lebensgeschichte.
Ja, ich kenne den persönlich.
DDR-Bürger. Ja, toll. Also wahnsinnig spannend. DDR-Bürger, die Stasi hat dem ganz übel mitgespielt. Da erfährt man wirklich viel auch über das Wesen solcher sozialistischer Regime, wenn man das liest. Aber für unser Thema heute ist was anderes relevant, nämlich dass er Schichtleiter in einem Kernkraftwerk war in Greifswald. Er hat da auch, das ist eine spannende Geschichte, während einer Schneekatastrophe 1980,
die Geschichte,
als alle Straßen und Schienen meterhoch von Schnee bedeckt waren und über Tage die Schichtwechsel nicht möglich waren, da hat er 70 Stunden am Stück mal dort Dienst gehabt. Also der Mann weiß, wie ein KW von innen aussieht, der weiß, wie man es betreibt, und der hat mir über das Abschalten der letzten deutschen Kernkraftwerke Folgendes erzählt.
Die letzten drei Kraftwerke standen noch kein halbes Jahr, da hatten sie schon ihre Rückbaugenehmigung. Die haben also mit deutscher Gründlichkeit rückgebaut und das ging sehr schnell. In anderen Ländern sieht es ein bisschen anders aus. Zum Beispiel in den USA macht man nach dem Abschalten eines Kraftwerks keinen Rückbau, sondern man macht einen sicheren Einschluss für das Kraftwerk. Sprich, da wird der Brennstoff rausgenommen, dann werden die Flüssigkeiten rausgenommen, das Kraftwerk wird getrocknet, versiegelt und bewacht und bleibt 30 Jahre stehen. Und dann kann man nach 30 Jahren, sind ja ganz viele von den Radioaktivitäten, die in den Materialien des Kraftwerks gelagert sind und die den Rückbau erschweren, kann man ja, die sind abgeklungen, da kann man viel einfacher rückbauen, viel billiger und viel effektiver. Und außerdem hat man in den 30 Jahren die Möglichkeit, die Entscheidung umzudrehen und sagen, oh ne, diese nukleare Kiste hier, die brauchen wir noch. Die schalten wir, die pimpen wir mal ein bisschen und dann schalten wir sie wieder ein. Und das ist genau passiert. Und das hat die deutsche Regierung gesehen. Und auch der Herr Habeck hat das natürlich verstanden. Und um das zu verhindern, wendet man in der Kernenergie in Deutschland so eine Art Taktik der verbrannten Erde an. Hinter uns brennen wir die Brücken ab. Dann muss es vorwärts gehen, dann gibt es kein Zurück mehr. Und genau das haben sie gemacht. Und ich habe in der Zeit nach der Abschaltung wirklich verzweifelt darum, mir die Finger wund geschrieben, dass man wenigstens die letzten drei Kernkraftwerke nicht anfängt zu zersägen. Weil die waren absolute Weltspitze. Das waren drei Kraftwerke, die mehrere Male Weltmeister in der Erzeugung und in der Sicherheit waren. Und die hätte man auf jeden Fall wieder in Betrieb nehmen können. Ja, und so ist es gekommen, dass die deutsche Regierung einen ganzen Industriezweig vernichtet hat. Ich bezeichne das als Sabotage.
Frau Wendland, Sabotage, sagt Herr Haferburg. Was sagen Sie?
Man kann darüber natürlich jetzt philosophieren und sagen, das ist alles eine eingefädelte Geschichte, von Anfang an so geplant, die Brücke hinter sich zu verbrennen und damit es wirklich kein Zurück gibt. Das ist, wie alle solche Betrachtungsweisen, ist das sehr eingängig, aber man darf nicht vergessen, das ist eben nicht eine böse Macht, die quasi einen Sabotageversuch gegen das eigene Land da aufzieht, sondern das war ein ganzer Diskurs, der, wie gesagt, bis weit hinein, tief hinein, bis heute in die CDU gewirkt hat. Nämlich die Vorstellung, die Kernenergie bräuchten wir nicht mehr. Und dann vor dem Hintergrund, dass sie außerdem noch irgendwie erstens vielen unheimlich ist und zweitens politisch unheimlich viel Ärger macht, das zusammengenommen, das hat die Kernenergie gekillt. Und da war natürlich teilweise auch die Industrie nicht unschuldig dran, denn die Art und Weise, wie die Industrie natürlich mit der Gesellschaft kommuniziert hat, die war auch zum Weglaufen. Ne? Also ich habe das ja selber, ich kenne die Kernkraftwerke auch sehr, wie Herr Haferburg, sehr gut von innen, weil ich halt über 10 Jahre lang wirklich sehr lange Feldforschung im Inneren dieser Anlagen gemacht habe. Und ich habe da auch manchmal, beziehungsweise nicht nur ich, sondern die Leute im Kraftwerk haben häufig den Kopf geschüttelt, wie die Kommunikationsweise ihrer obergeordneten Stellen da im Konzern halt über Kernenergie läuft, nämlich Ball flach halten, Schwanz einziehen, wenn man attackiert wird, selbst mit Fakes und Lügen nichts sagen. Es ist besser, es wird gar nicht über uns geredet, als wenn wir uns wehren und dann reden wieder alle über uns. Ne? So war die Haltung. Und so, wer so agiert, macht sich natürlich auch irgendwie, zeigt selber so ungefähr, ja, ich will abgeschafft werden. Ne? Also das war wirklich ein, auch auf Industrieseite, ein konzertiertes Einverständnis zur Selbstbeerdigung. Und ich glaube, das ist das, was der Manni Haferburg ein bisschen unterschätzt, ne? Dass das also jetzt nicht nur eine böse Kraft von außen ist in Gestalt der Trittingrünen, sondern das ist leider eine Krankheit unserer gesamten politischen und industriellen Eliten, war über lange Zeit extrem schlaffer, also ich würde sagen, in Anlehnung an dieses berühmte Werk über den Beginn des Ersten Weltkriegs, die Schlafwandler, also man ist wirklich schlafwanderlich, auch hat man diese Industrie demontiert in der törichten Hoffnung, ja, bis 2022 eigentlich, solange man da auf russisches Erdgas zurückgreifen könne, liefe es ja. Ne? Und das war halt der große Fehlschluss.
Aber das hat sich doch dann 2022 zerschlagen und an der Stelle ist ja auch der Diskurs gekippt. Das ist ja eine ganz spannende Sache. Wir hatten ja über Jahrzehnte hinweg eigentlich eine ganz stabile gesellschaftliche Mehrheit gegen die Kernkraft. Spätestens seit der Katastrophe von Tschernobyl hatten wir einen Konsens fast in der deutschen Gesellschaft, dass man aus der Kernkraft raus will. Und das ist ja ganz rapide, fast von einem Tag auf den anderen gekippt im Jahr 2022. Da marschierten die Russen in der Ukraine ein. Es kam plötzlich nicht mehr das Gas wie gewohnt aus Russland. Dann stand der Atomausstieg wirklich unmittelbar bevor, also die letzten Kernkraftwerke. Und plötzlich kippte die Stimmung und seitdem bis heute gibt es eine Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, Mensch, vielleicht ist das ja doch keine so gute Idee oder vielleicht war das doch keine so gute Idee, funktionierende Anlagen, die sicher bezahlbar und CO2-frei Strom erzeugen, einfach abzuschalten.
Ja,
das
natürlich,
muss doch gerade für Sie als Historikerin auch ein spannendes Phänomen, oder? Wie schnell so eine Stimmung kippt in der Bevölkerung.
Ja, das Problem ist halt, die Stimmungen sind eben scheue Rehe und kippen. Das ist genau das, was Betreiber halt zu Recht einwenden. Die sagen, und auch die gesamte Forschung sagt, Kernenergie ist ein sogenanntes Large Technological System. Also das ist ein Großsystem, eine große technische Infrastruktur, ein großes Netzwerk, personell hochverflochten, man braucht eine Menge Spezialisten, man braucht Ausbildungsstätten, man braucht ein funktionierendes Aufsichtssystem mit dem entsprechenden Nachwuchs, der auch die Atomaufsichten bestückt. Das heißt, es ist wirklich ein großes System, das irgendwann, das gibt es auch in der Forschung, so einen Begriff Momentum bekommt, ne? Also so in Schwung gerät, dass es dann auch seine eigene Eigenträgheit hat und seine eigenen Gesetze hat und dann einfach läuft. Ne? Und wenn man so ein System einmal dann aber abbaut und den Nachwuchs kappt, indem man zum Beispiel Lehrstühle für kerntechnisches Engineering und Reaktorsicherheit nicht mehr besetzt, sondern umwandelt in, ja, was dann halt trendy war. Ne? Trendy war alles nur noch erneuerbare Energien und Wasserstoffwirtschaft, dann irgendwann mal hungert dieses System regelrecht aus und dann kann man, selbst wenn die Stimmung sich ändert, dann nicht mehr sagen, wir bringen es so schnell zurück. Dann hätte man tatsächlich sagen können, ja, wir holen 3 oder sogar 6 Kernkraftwerke zurück, nämlich also der wirkliche Weltmeister, auch nach allem, was ich weiß, auch immer noch amtierende Weltmeisterin, ist übrigens die Anlage Gronde, in der ich meine Feldstudie gemacht habe. Diese Anlage wurde ja bereits Ende 2021 abgeschaltet. Gerade war Habeck übrigens Minister geworden. Da hätte man sagen können, Stand 2022 bei dieser aufkommenden Atomdiskussion standen eigentlich alle 6 Anlagen, die 3 abgeschalteten, die hatten gerade mal ihre Brennelemente entladen. Da war noch überhaupt nicht Hand angelegen worden. Die hatten alle ihre Rückbaugenehmigungen noch nicht. Das heißt, man hätte ohne Probleme 6 Anlagen 2022 retten können. Und das wäre schon das hätte schon ein Momentum ergeben. Aber das ist eine kritische Masse. Da hat man genug Anlagen, um dann auch einen gewissen Personalstock aufrechtzuerhalten und Landesatomaufsichten aufrechtzuerhalten. Und dann hätte man von dieser Grundlage hätte man wieder loslegen können, hätte, könnte, wollte, wäre da nicht, ich bin mir ziemlich sicher, wäre Merkel zu diesem Zeitpunkt Kanzlerin gewesen, die hätte ohne Probleme wiederum ihre alten Überzeugungen abgeräumt, hätte gesagt, ja, das ist überzeugend, das machen wir jetzt. Ne? Wir hatten aber leider eben Habeck und die Grünen, die darüber zu entscheiden hatten, ne? Habeck als Wirtschaftsminister und die Grünen saßen ja auch im Umweltministerium, das für die Reaktorsicherheit zuständig ist. Und die haben das natürlich obstruiert. Ne? Das war ja die Axt an der Wurzel ihrer Parteiidentität. Und den Atomausstieg zu vollenden, das wollten die sich nicht nehmen lassen. Das war dann einfach nur noch Kulturkampf. Mhm. Und das ist leider, da kann man dann sagen, das sind so historische Kontingenzen. Ne? Also wenn dann leider zufällig der Falsche an der Regierung ist, dann läuft es halt so, es hätte genauso gut anders laufen können, dann hätten wir jetzt 66 Terawattstunden pro Jahr Atomstromproduktion und könnten super tolle Industriestromkontrakte, CO2-arm da verkaufen, ne? Weil die wären dann ja frei gewesen, ne? Weil man ja eigentlich mit Abschaltung gerechnet hat, wäre tatsächlich das eine Option gewesen. Und wenn man sich anguckt, wie unsere Industrie händeringend nach gesichertem, also 24/7 planbarem, kontraktierbarem, also sprich mit Langfristkontrakten erwerbbarem Klimastrom sucht, dann denkt man natürlich wirklich, Leute, seid ihr eigentlich nicht bei Troste gewesen, ne, mit diesen Aktionen. Aber ja, die Erkenntnis ist leider auch der Allgemeinheit sehr spät gekommen. ich kann mich noch an sehr üble Jahre erinnern, wo ich ungeheuer schlimm, also auch von meiner eigenen Peer Group halt angefeindet wurde, weil ich das gesagt habe, was dann 2022 plötzlich alle sagten. Aber so ist das halt manchmal, wenn man früh auf eine Idee kommt, sich aber nicht durchsetzen kann damit. Bis heute muss ich ja sagen, die Idee ist da. Es gibt auch Befürwortung dafür, aber bis heute ist die CDU nicht in der Lage, in dieser Koalition dieses Vernunftargument überhaupt nur auf den Tisch zu bringen. Also die sind jetzt schon dabei, einen Kulturkampf über eine Verfassungsgerichtsbesetzung zu führen. Und wenn man ihnen jetzt mit der Idee kommt, diskutiert doch mal mit der SPD einen Atomeinstieg. Da kann ich Ihnen mit 3 Stempeln und Siegeln bestätigen, dass Sie wahrscheinlich abwinken werden und sagen, bist du des Wahnsinns? Ne? Jetzt werden wir uns jetzt nicht
dabei
auch
haben sie ja jetzt 100 Milliarden Euro. Dabei haben Sie jetzt 100 Milliarden Euro im Klimatransformationsfonds, der ja für die Erreichung der Klimaziele genutzt werden soll. Könnte man ja eigentlich für einen Wiedereinstieg in die Kernkraft benutzen.
Natürlich. Und es ist auch so, dass ich da Manni Haferburg sogar in einem Punkt nicht ganz recht geben muss, im Sinne von, dass das alles irreversibel kaputt ist, weil ich habe wiederum auch andere Fachleute, die im Rückbau, aber auch im Refurbishment von Kernkraftwerken unterwegs sind als Firmen, die bestätigen, die sagen, man kann eigentlich so ein Kernkraftwerk ab jedem Rückbaustatus, solange das Gebäude noch nicht irreversibel beschädigt ist, kann man da ein Refurbishment machen und einfach, man muss halt, das ist dann einfach die Frage, wie viel will man reinstecken? Ne? Und da kann man natürlich jetzt argumentieren, das würde sich, wenn man sich jetzt entscheiden würde für ein Rückbaumoratorium und ein echtes Commitment vom Staat käme, ja, wir geben euch das Schweizer Modell, das heißt, ihr kriegt eine unbegrenzte Betriebsgenehmigung, solange ihr den Sicherheitsnachweis führt, den sie ja eh jedes Jahr mit ihren wiederkehrenden Prüfungen führen müssen, dann könnte man tatsächlich da noch mindestens 20 Jahre Betrieb aus diesen Anlagen und wenn sie refurbished sind, sogar noch mehr rausholen. Ne, das ist eine reine,
das ist doch ein Hoffnungsschimmer.
Das ist aber tatsächlich A, eine politische Entscheidung, ne, nämlich da müsste man jetzt sehr rasch und vor allen Dingen man müsste konfliktfähig sein. Ne, also da müsste im Grunde ein Kanzler her, der sagt, hier, ich habe das für nötig, dass alle Zeichen stehen darauf, wir wollen KI-Datenzentren, wir brauchen billigen, CO2-armen Strom dafür und zwar planbar und kontraktierbar und das kriegen wir mit Wind und Sonne halt nicht hin. Da brauchen wir Kernenergie, also machen wir jetzt ein Atomprogramm. Das wäre ein wirklich so fundamentaler Richtungswechsel in diesem Gesamtkonzept Energiewende. Das wäre eine Wende der Energiewende und zu sagen, ne, wir stoppen jetzt den erneuerbaren Ausbau auf einem bestimmten Level, der uns dienlich erscheint, meinetwegen 60%, und bauen jetzt Kernkraftwerke hoch bis 40%. Ja, ich war ja an der Beauftragung einer Studie beteiligt, die einen deutschen Fall modelliert hat und sich da unter Zugrundelegung übrigens sehr teurer Kernkraftwerke da als den kostengünstigsten Weg ungefähr so ein System dann rausmodelliert hat. Ne? Also so 60% erneuerbare, 40% Kernenergie und dann obendrauf noch ein Spitzenlastrest mit Wasserstoff und Erdgas. Also das wäre, ne, also das ist die berühmte Geschichte. Technisch ist das möglich. Die Frage ist, haben wir Politiker, die konfliktfähig und klug gleichzeitig sind? Ne? Denn Klugheit allein und Argument alleine nützt da überhaupt nichts. Man muss bereit sein, mit einer breiten Brust so einen Kulturkampf, der dann ohne Zweifel durchbrechen würde. Also man kann sich die Reaktion der Grünen ja schon ausmalen auf so eine Nachricht. Und leider sind große Teile der SPD, was ihre energiestrategische Aufstellung angeht, ja eigentlich Klone der Grünen. Also die SPD hat eigentlich nichts mehr von einer eigenständigen sozialdemokratischen Handschrift in der Energiestrategie. Das ist eigentlich alles abgeschrieben von den Grünen. Also und wenn sich da nicht was ändert, dann sehe ich da auch keine Möglichkeit, auch für eine absolut pronukleare CDU da sowas durchzusetzen. Obwohl es ohne Zweifel vernünftig wäre.
Letzte Frage. Bitte kurz antworten, gerne auch einfach in der Prozentzahl. Wie hoch taxieren Sie die Chance, dass Deutschland nochmal in die Kernkraft einsteigt?
Derzeit 20 zu 80 vielleicht. Aber man kann tatsächlich immer nur aus dem Moment heraus argumentieren, denn wir sehen ja, was Disruptionen erzeugen.
Eine 20-prozentige Chance, das ist besser als null, und wir setzen unsere Hoffnung auf disruptive Entwicklungen in der Zukunft. Liebe Frau Wendland, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Ich habe heute viel gelernt und ich hoffe, die Hörer auch.
Gerne, gern geschehen.
Und das war die 14. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Informationen über unsere Denkfabrik finden Sie auf unserer Homepage www.denkfabrik-r21.de. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, Ihr Martin Hagen.